Ich lese jetzt den Text aus der Apostelgeschichte, wo wir dann nachher noch ein Lied singen und dann zur Predigt kommen. Apostelgeschichte 2, das ist der Bericht, der uns gegeben ist, warum wir heute Pfingsten feiern. Und ich möchte betonen, das ist Geschichte. Das ist geschehen. Was ist da geschehen? Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Noch zur Erklärung, damals ist in Jerusalem. Pfingsten ist ein Fest der Juden, das mit ihrem Jahresablauf zu tun hat. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie, das waren etwa 120 Leute, die Jünger und einige noch mehr, saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer aus einem nördlichen Gebiet in Israel? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache sprechen, in der wir geboren wurden? Und da kommt eine Aufzählung, weil eben dieses Fest war in Jerusalem, waren sehr viele, die meisten Juden aus verschiedenen Orten, weiter weg zum Teil, aus Ägypten, Libyen und so weiter, und aus Rom sind daher gekommen und auch aus Arabien. Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Fragezeichen. So viel zu diesem Text, was da vor 2000 Jahren rund geschehen ist in Israel. Mehr dazu dann in der Predigt. Wir singen jetzt noch ein Lied. Es ist ein älteres Lied, aber ein sehr gutes, passend zu Pfingsten. Mächtige Ströme des Segens. Lass sie durchfluten die Welt. Sende die Zeit der Erquickung. Labe das dürstende Feld.
Ströme dein Wort uns verheißt.
So, sind wir bereit, wie es in der Strophe 3 heißt, jetzt, wo die Herzen bereit? Seid ihr bereit für eine Predigt über Pfingsten, zu Pfingsten? Ich hoffe es doch. Weil es ist eines der ganz wichtigen Themen, die wir in der Bibel haben. Denn, wir haben kurz gelesen, Apostelgeschichte 2, damals, vor 2000 Jahren, hat, wie man so sagt, die Gemeinde begonnen. Sprich, wäre das nicht geschehen, da vor 2000 Jahren, wir säßen heute nicht hier. Du und ich. Ist doch was. Das sind Auswirkungen von Pfingsten, vom Wirken Gottes. Manches ist ein bisschen seltsam. Ich gehe nicht detailliert darauf ein. Wer Fragen dazu hat, kann gerne nach der Predigt natürlich immer kommen. Gestern waren wir auf der Straße und haben mit Menschen über Pfingsten gesprochen. Und es war wirklich so. Sehr viele konnten nicht sagen, was feiern wir eigentlich? Und woher auch? Man hört es ja so wenig. Gell? Konnte in der Zeitung lesen, das innere Feuer finden. Ja, hat was, das innere Feuer finden. Die Frage ist nur, wer ist das Feuer? Es war hier auch irgendwie von Feuer die Rede. Ich habe aber einen Text ausgesucht, der ist nicht in der Apostelgeschichte 2 und hat trotzdem sehr vieles damit zu tun. Ich bin nämlich in Vorbereitung auf eine biblische Person, Predigtreihe über eine biblische Person, nämlich den Propheten Elisa. Elisa aus dem zweiten Königebuch im Alten Testament. Und ich habe da einiges entdeckt, das mich natürlich an Pfingsten erinnerte. Hier die kleine Übersicht, nur zwei Punkte heute. Und die Predigt ist überschrieben mit ein doppeltes Maß des Geistes. Was hat es da auf sich mit diesem Heiligen Geist, der da vor 2000 Jahren in die Welt gekommen ist? Ich meine, mit Jesus und Weihnachten, habe ich gestern auch einmal erklärt, ist es ja noch einfach. Da hat man ein Baby. Da hat man eine Krippe und so weiter. Da hat man irgendwo die ganze Begebenheit. Da hat man etwas in der Hand. Aber der Heilige Geist, wo ist der? Den kann man nicht sehen. Den kann man nicht greifen. Das nur als kleine Erklärung, das mit diesen Feuerzungen da, das beschrieben ist. Es war einfach eine visuelle Darstellung oder ein Merkmal, dass da wirklich was geschehen ist, vom Himmel her. Hat es nämlich nachher auch bei den größten Charismatikern nicht mehr gegeben. Das war nur damals so, als sichtbares Zeichen, jetzt ist er da, der Heilige Geist. Und so könnte man sagen, eigentlich Pfingsten ist Weihnachten des Heiligen Geistes. Nämlich als Gott in der Person des Geistes unsichtbar auf die Welt kam. Aber nicht in einem Stall, in einer Krippe oder wie auch immer, sondern, jetzt kommt's, in die Menschen, die an ihn glauben. Die an Jesus Christus als persönlichen Erlöser und Retter glauben. In denen es eben selber Weihnachten wurde. Jesus geboren ist. Durch Glauben. Glauben ist der Zugang zu Gott. Das ist am Pfingsten geschehen. Und weil es so ein gewaltiges Ereignis ist, dann muss das ja irgendwie eine Vorgeschichte haben und eine Nachgeschichte haben. Es ist wie so ein Stein, den du ins Wasser wirfst, oder? Der bleibt nicht, das bleibt nicht ungesehen. Auch wenn der Stein vielleicht schon 30 Sekunden im Wasser gefallen ist, siehst du noch, da ist einmal ein Stein reingefallen. Das gibt ja Wellen, Auswirkungen. Und diese Auswirkungen dieses Heiligen Geistes, dieses Kommens des Geistes Gottes, gibt es bis heute. Aber, oder und, auch zurück. Gott hat dieses Ereignis vorausgesagt. Und wie genau, das ist wirklich sehr erstaunlich. Ich nehme euch mit jetzt auf diese Reise ins zweite Königebuch, Kapitel 2. Eigentlich beginnen wir in Kapitel 1. Denn, aber ich lese im Vers zuerst einmal, warum ich da zum ersten Königebuch noch kurz gehen muss. Nämlich, da lesen wir Folgendes. Und es geschah, als der Herr den Elia, zu dem komme ich dann gleich, im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Das ist eine Begebenheit in Israel, Gilgal. Elia und Elisa ist jetzt ein bisschen eine Challenge, immer den richtigen Namen zu sagen. Elia, Elisa. Wäre manchmal einfacher, sie hätten, genau. Wie auch immer. Haben ein kleines Wortspiel gemacht dort links hinten, Elias, Elisa. Denn im Leben des Elia, des Propheten, wird sich das Leben des Elisa wie spiegeln. Wer war aber Elia, von dem hier die Rede ist? So quasi was, eine Umkehrung, der Heilige Geist bei Pfingsten kommt herunter. Hier geht einer hinauf, im Sturmwind nämlich, auch wieder Wind, ganz etwas Ähnliches. Auch mit dem Himmel in Verbindung, dieser Elia, ein Prophet. Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist ein Mensch, zu dem Gott geredet hat, dass er eine Botschaft weitersagen soll. Diese prophetischen Botschaften haben wir aufgeschrieben in der Bibel. Dieser Elia war einer dieser Propheten. Jedoch, er hat nie ein Buch geschrieben. Und jetzt, im ersten Teil, machen wir mal einen Vergleich und sehen etwas ganz Erstaunliches. Elia ist in vielem wie Jesus. Bei Elisa, seinem Nachfolger, werden wir dann sehen, der ist in vielem ähnlich wie die Jünger. Elia also. Elia, das ist der Elia, den wir kennen als ein großer Kämpfer für Gott. Es gibt ja diese Situation auf dem Karmel. Israel ist von Gott abgefallen, einen gottlosen König. Da war doch Herodes bei Jesus. Hä? Wie? Der Ahab, genau. Der gottlose König Ahab. Viele Priester und so weiter. Baalspriester. Das Volk Gottes, das Jahwe, den Schöpfergott, verehren sollte, verehrt Götzen. Götzen sind tote Götter, nicht Götter. Die existieren gar nicht. Im Gegensatz zum lebendigen Gott, der sich selber bezeugt. Das ist der Unterschied von Glaube und Religion. Glaube bezeugt sich Gott selbst. Er ist der Handelnde. Religion, ich muss tun, um irgendwie etwas zu bewirken, dass dieser Gott etwas tun solle, an den ich glaube. Aber er tut es nicht. Es sind meistens nur die Fäden, die du in der Hand hast und Gott die Puppe spielt. So war das auch in dieser Situation. Ich gehe auf die Geschichte nicht näher ein. Gott hat sich bezeugt durch diesen Elia. Auch hier also eine Parallele zu Jesus, Gottlosigkeit in Israel und diese falschen Priester, diese falsche Gottesanbetung. Dann steht aber als erster Satz über den Elia etwas ganz Wunderbares. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Das ist der erste Satz, den wir über Elia hören. Wir wissen nicht, woher er kommt, wer er ist, keine Ahnung. Auch da wiederum irgendwie ähnlich bei Jesus. Doch, wir wissen schon, woher er kommt. Gell? Aber er kam eigentlich aus dem Nichts. Und über diesen Elia wird es ausgesagt, er steht vor dem Angesicht Gottes. Wenn ihr solche Aussagen lest, dann bleibt dort stehen und macht euch Gedanken darüber. Was heißt vor Gott stehen? Vor seinem Angesicht stehen. Vor diesem Gott, der heilig ist, der der Schöpfer ist, der sich in Jesus geoffenbart, gezeigt hat, stehst du, stehe ich täglich vor diesem Gott. Komme ich vor sein Angesicht. Lest mal in den Psalmen, wie oft genau das steht. Suchst du Gott täglich, möglichst am Morgen, um in seine Gegenwart zu treten? Mir wird das neu sehr, sehr bewusst, wie wichtig das ist, wie lebensverändernd das ist in meinen Problemen, Herausforderungen, Sorgen des Alltags. Am Anfang wie eine Batterie zu laden, am Morgen. All das, was vor mir steht, was ich schon weiß, oder das, was ich noch nicht weiß, bewusst Gott anzubefehlen. Gott, du weißt, jetzt diesen Tag kommt das und jenes. Ich vertraue dir. Du, Gott, bist mit mir. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Aber uns dessen, was wir im Kopf haben, dass das in unser Herz hineinkommt, dass uns das wirklich begleitet jeden Tag, dass wir auf diese Verheißungen bauen können, immer in Verbindung, vor dessen Angesicht ich stehe. Das war das ganze Fundament. Ja, und wer kam zu uns, der vor Gottes Angesicht stand? Jesus, der Sohn Gottes selbst. Auch ein Beispiel, Elia, das ist doch Jesus. Das ist der Elia, der zum Beispiel, auch in 1. Könige 17, eine Witwe versorgte, indem er zu ihr sagte, ich hätte gern ein wenig Brot. Und sie sagt, ich habe genau noch so viel Öl, so viel Mehl, um dir den letzten Brotfladen zu machen und nachher sterben wir. Und er sagte, tu's. Das ist der Elia, tu's. Und sie tat es. Und sie erfuhr, dass Gott ihr jetzt jeden Tag immer wieder ein Brot gab. Immer wieder war Öl im Krug. Immer wieder war Mehl im Krug. Immer. Gott versorgt. Das ist der Elia, der andere Menschen ermutigte. Vertraut Gott. Wer ist er denn? Ist sein Gott so klein? Oder ist er nicht der mächtige Herr? Er ist es, der Herr von Psalm 145, groß und stark und mächtig. Dann geschah ein Unglück oder ein Schicksalsschlag. Diese Frau hat ihr Kind verloren. Jetzt habe ich dem Propheten gedient, habe Gott gedient und jetzt verliere ich mein Kind. Gott, das ist nicht fair. Aber sie rief Elia. Und Elia erweckte dieses Kind wieder zum Leben. Erinnert uns doch an Jesus, diese Witwe- und Elia-Geschichte. Wer versorgte Israel mit ein paar Fischen, mit ein wenig Brot? Jesus. Tausende wurden genährt. Wer erweckte Menschen zum Leben? Jesus. Das ist Elia. Ein weiterer Punkt ist, das ist der Elia, über den ganz am Ende des Alten Testaments folgender Satz gesagt ist. Das ist der letzte, der zweitletzte Satz im Alten Testament. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und dann heißt es weiter, Vers 24, dass dieser Elia Familien wieder verbinden wird. Jesus ist der große Richter. Auch hier eine Parallele zu diesem Elia. Jesus wird einmal als Richter wiederkommen. Das ist bei seinem zweiten Kommen. Er sagt, er komme wieder. Das glauben wir. Das ist der Elia, von dem Jesus sagte, Matthäus 11,13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommt. Das ist so das Seltsame. Elia wäre auch eine spannende Predigtserie, weil der ist omnipräsent. Im Alten Testament und plötzlich taucht er im Neuen Testament wieder auf und in der Offenbarung taucht er wieder auf. In der Person Johannes des Täufers war dieser Elia der Vorläufer auf Jesus hin. Auch hier haben wir also wieder eine Verbindung. Das ist der Elia, der dann, als Jesus mit 3 Jüngern auf den Berg ging, plötzlich erschien. Haben Menschen gesehen, Elia und Mose. Und sie sprachen mit Jesus über seinen baldigen Tod in Jerusalem. Das ist der Elia auf dem Berg der Verklärung. Wie konnte das geschehen? Ja, wir kommen wieder zum Vers 1. Dieser Elia ist bis jetzt nicht eines normalen Todes gestorben. Er ist nämlich, wie wir im 2. Königebuch, wo wir jetzt hinkommen, er ist aufgefahren in den Himmel, wie Jesus. Jesus wurde entrückt. Auch Elia wurde entrückt in den Himmel. Und so konnte er auch wiederkommen, da auf dem Berg der Verklärung. Und jetzt kommen wir dann zu Elias und Elisa, denn jetzt sind wir in dieser Situation, 2. Könige 11, von dieser Auffahrt, in Himmelfahrt von Jesus. Und dass Elisa, das ist eigentlich der Nachfolger von Elia, ein Jünger, ein Prophetenjünger von ihm, dass er ihn sah. Und das haben wir ja auch bei Jesus, bei den Jüngern. Bevor er in den Himmel ging, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jetzt kommen wir zu der Situation, dass Elia und Elisa sich trennen müssen. Elia geht in den Himmel, geht in eine andere Dimension, nämlich dort, wo Gott jetzt ewig ist und wir auch ewig mit ihm sein werden. Jetzt kommt es dann zur Trennung und diese Trennung wird aber zum Segen sein. Gehen wir jetzt in 2. Könige. Jetzt wissen wir, wer Elia ist und warum ich so ausgeholt habe, ihn darzustellen, das kommt jetzt denn gleich. Denn dieser Elisa hat eine wunderbare Bitte ausgesprochen, bevor er ihn, Elisa, oder Elia verlässt. Ich möchte aber jetzt den ganzen Text noch lesen, damit wir da wirklich mitkommen, in diese Situation, in der Elia in den Himmel auffährt und Elisa Zeuge davon wird. Und habt ein wenig Jesus und die Jünger vor Augen. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa, bleib doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie hinab nach Bethel. Da gingen die Prophetensöhne, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, ich weiß es, schweige, schweigt still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt, so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Da traten die Prophetensöhne, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, Weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Ich weiß es auch, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleibe doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin, stellten sich ihnen gegenüber in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan standen. Da nahm Elia seinen Mantel, wickelte ihn zusammen, schlug damit das Wasser, das teilte sich nach beiden Seiten, sodass sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, und jetzt kommt's: Erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er sprach: Du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Diese Bitte, auf die wollen wir uns jetzt konzentrieren: Möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Das war die Bitte des Elisa, des Jüngers von Elia, in dieser Situation. Ich stelle euch die Frage: Was sagt das aus über Elia? Wie kommt der dazu? Habt ihr eine Idee, was der Beweggrund sein könnte für diese Bitte?
Er hat gewusst, dass Elisa die Sachen nur machen konnte, weil er den Geist hatte.
So Abhängigkeit, so in die Richtung. Mhm.
Also die Taten.
Ja. Genau. Ihr denkt alle so brav. Also es kann durchaus sein, genau, ich möchte Elisa nichts unterstellen, aber manchmal lohnt es sich ein bisschen, ja. Gibt es auch unlautere Motivationen? Was denkt ihr? Ja, ja. Ja. Ja, genau, so quasi so ähnlich wie der junge Salomo, als Gott ihm sagte: Du kannst eine Bitte äußern, und er dann um Weisheit betet, oder? Ja, ich weiß, wir sind Christen, wir denken immer so brav. Ich denke auch, es geht so schon auch in die Richtung, aber es könnte durchaus auch sein Anmaßung. Ein Stück weit Anmaßung oder eben Hilflosigkeit, da haben wir auch aufgeschrieben, Glaube oder Egoismus. Vielleicht, oder? Wenn du schon gehst, oder? Dann gib mir das Doppelte. Wenn ich schon ohne dich jetzt weiterleben muss.
Aber hat sie denn Gott
gegeben? Ja, das ist eine andere Frage, oder? Ja, er bietet es ja von Elia. Klar ist Gott der Geber, Gott kann man nicht. Mit Gott kann man nicht falschen, ist so, oder? Ist klar. Es wäre dann eher, ja, du bist ein Jakobusbrief, gell? Wenn man halt Gott um etwas bittet im Eigensinn, dann bekommt man das natürlich nicht, natürlich. Genau. Wie gesagt, einfach, es lohnt sich ein bisschen nachzudenken über diesen Elisa, besser gesagt. Er bittet es. und wollen wir ihm mal gute Argumente, gutes Motiv unterstellen, zugute halten. Nun, Jesus hat etwas Ähnliches gesagt. Da mit dem zweifachen Geist, geht nicht ganz in die Richtung, aber ein Vers, der mich beschäftigt hat. Und zwar steht er in Johannes 14, Vers 12. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, den Jüngern, Elia, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Also die Jünger hätten sich wahrscheinlich nie getraut. Also Jesus, wenn du schon von uns weggehst, dann gib uns so quasi, dass wir größere Werke tun können als du. Das hätten sie sich ja nie erlaubt, klar. Aber jetzt umgekehrt, Jesus selber sagt das den Jüngern. Eine sagenumwobene Stelle. Was bedeutet das? Gib mir dem ein wenig auf den Grund. Irgendwo eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, gehen wir doch hinein, um diese Frage zu beantworten. Was meint Jesus damit? Wie kommen wir zu einem doppelten Maß des Geistes? Gehen wir doch ein wenig weiter in diesen Ereignissen, die da geschehen sind, eben an Pfingsten oder vor Pfingsten. Denn als Jesus diese Aussage machte in Johannes 14, 12, ist er nachher gestorben. Nachher Ostern auferweckt worden. Und dann heißt es Lukas 24, 50, er führte sie, die Jünger, aber hinaus nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen, fuhr auf gen Himmel, sie aber beteten ihn, Jesus, an, kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Denn Jesus hatte versprochen, ich gehe, wir haben schon gelesen, ich gehe, damit der Tröster komme, der Heilige Geist, von dem er die Jünger immer wieder vorbereitet hat. Es kommt nach mir jemand, der ist größer als ich. Ja, bedeutender vielleicht als Jesus als Mensch hier. Ein Stück weit. Auf alle Fälle, 40 Tage später, sind eben Pfingsten geschehen. Da kam denn dieser Heilige Geist. Und wie schon gesagt, erfüllt er die Gläubigen seither mit seiner Gegenwart. Und es bleibt jetzt, was hat das mit Johannes 14, Vers 12 zu tun? Dieser Heilige Geist. Und mir ist Folgendes aufgefallen in diesem Vers. Da geht es nämlich um Jesus. Wir lesen diesen Vers sehr oft und sehr schnell. Was kann ich mehr tun? Was kann ich größere Werke tun als sogar Jesus? Aber das steht hier primär gar nicht, sondern steht, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, sagt Jesus, und wird größere als diese tun, und dann kommt, denn ich gehe zum Vater. Nicht wir tun die größeren Werke, Jesu Werke, er tut sie ja. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Er wirkt es. Und meine Aufgabe und unsere Aufgabe ist, in Verbindung mit Jesus zu sein. Und das ist wiederum, was den Heiligen Geist in uns betrifft. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis des Glaubenslebens. Bleib mit Jesus verbunden, bleib in dieser stillen Zeit, bleib in dieser vor Gottes Angesicht stehen, bleiben, erfüllen lassen, wer Gott ist, und dann in dieser Gegenwart zu leben, in deinem Alltagsleben. Genau, da haben wir noch einmal ein Vers aus Johannes 14. Jesus hat es ja vorgelebt. Er hat es ihnen gezeigt, wie das funktioniert, dass der Heilige Geist in ihnen ist. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Das hat Jesus ausgezeichnet. Gott wohnte in ihm. Gott war nicht auf Besuch, wenn wir das Bild einer Wohnung nehmen, Oder? Gott da nicht auf Besuch, sondern er wohnt in uns. Der Heilige Geist will nicht ein Besucher in meinem Leben sein. Es ist schön, Besucher zu Hause zu haben, Besucher zu bewirten. Und einige von uns können das ganz gut. Die kommen gern bei euch auf Besuch. Aber hättet ihr auch gerne, wenn ich bei euch wohnen würde? Das ist schon eine andere Geschichte. Hä? Besuch, okay, wohnen, ja, ich weiß nicht genau. Hä? Der Heilige Geist will wohnen in uns. Und ich frage uns, frage dich, kann er in dir wohnen? Bin ich mir bewusst, dass er in mir wohnt, immer da ist? Oder nur einfach in der stillen Zeit oder im Gottesdienst? Oder dann, wenn ich gerade bete, ja, dann ist er da. Aber in allen anderen Situationen, in meiner Arbeit, in meiner Krankheit, ist er da nicht hier? Oh doch, er wohnt in mir. Dann ist noch die Frage, okay, wenn er in mir wohnt, ist er dann der Chef? Oder ist er einfach so ein Diener? Führt er Regie? Oder muss er nach meiner Pfeife tanzen? Alles Fragen. Und ich kann euch sagen, wenn er der Chef ist, dann wird sich manches ändern in unserem Leben und anders laufen. Tagesabläufe können irgendwie anders verlaufen, weil du plötzlich auf ihn hörst und das tut, was er tun will. Da bleibt vielleicht einmal was liegen in deinem Alltagsleben, das unbedingt sein müsste, denkst du. Und er sagt, nein, warte mal, ich habe noch etwas anderes vor. Momentan ist gerade das dran. Dann wird Leben spannend. Aber nicht ohne Schwierigkeiten. Nämlich mehr als man denkt, haben Menschen Mühe, auf diesen Heiligen Geist auch zu hören. Ich möchte euch aber ermutigen. Jesus spricht weiter über dieses Wohnen des Geistes. Da ging es ja um den Vater, der in ihm ist, und er, diese Verbundenheit. Vers 23, Johannes 14, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Das ist kein dem Sinn Gebot. Es ist, so verstehe ich es zumindest, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Die Liebe ist die Befolgung des Gebotes. Oder automatisch willst du das. Es ist also nicht irgendwie ein Gebot, ein Damoklesschwert oder so. Nein. So wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, Jesus und der Vater, werden zu ihm kommen und Wohnung bei dir machen. Ist das nicht gewaltig? Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Gottes Präsenz in deinem, meinem Leben. Glaubst du das? Es ist nicht verstandesmäßig nachvollziehbar, dass der Schöpfer von Himmel und Erde, des unüberschaubaren Universums, wo wir so vieles nicht verstehen, dass der in deinem Leben, in meinem kleinen Leben, da ist. Vollumfassend. Gibt das nicht Geborgenheit, Frieden, Sicherheit? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ist das nicht gewaltig? Und diese Gegenwart, er in mir und ich in ihm, diese täglich zu pflegen, das verändert ganz viel in deinem und meinem Leben. Darum ließ er es Pfingsten werden. Was, und jetzt machen wir einen Sprung zurück zu Elia und Elisa, was ist dann geschehen? Der Prophet ist weg, Jesus ist weg. Und dann lesen wir weiter, Vers 12, Elisa aber sah ihn, eben als er wegging. Das war die Voraussetzung für das doppelte Maß des Geistes. Sah ihn und rief, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider. Elisa, jetzt, passt auf. Nahm er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke. Er hob den Mantel des Elia auf, der von diesem abgefallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Da ist ja die Veränderung geschehen. Wenn man so sagen will, die Berufung zu einem Propheten. Aber brechen wir es runter. In dein und mein Leben, da ist Bekehrung geschehen. Da ist eine Erfüllung, eine volle Erfüllung mit dem Geist Gottes geschehen. Und diese Erfüllung hast du. Du hast den Heiligen Geist, wie Jesus das Leben aus Gott, des Vaters hatte. Du hast den Heiligen Geist, wie die Apostel den Geist haben. Denke ja nicht irgendwo, ja, der oder die anderen haben immer mehr. Du hast das Maß des Geistes, wie es Gott dir zugemessen hat. Denke nicht klein über das, was Gott dir gibt. Die alten Kleider müssen weg, das Neue. Im Neuen Testament lesen wir es in Römer 13, 14. Ziehe den Herrn Jesus Christus an. Römer 13, 14. Komisch, hä? Jesus anziehen? Wie kann das geschehen? Ich habe euch zum Schluss dazu einen Bibeltext aus dem Kolosserbrief, der uns da eine Hilfe sein kann. Nämlich im Kolosserbrief Kapitel 3. Und mit dem wollen wir dann auch diese Predigt beenden. Und wenn jemand Fragen hat, kann er das Skript nehmen, das liegt hinten auf, um das alles noch einmal nachzulesen. Oder kann sich dann auch an mich wenden. Wie wirkt sich denn dieses Leben, dieses im doppelten Maß des Geistes aus? Um was geht es dann, diese größeren Werke und so weiter und so fort? Hier ein Text dazu. Und achte diesem Text einmal darauf, wo Jesus vorkommt. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ja, wir wollen dir danken, Vater. Danke für Jesus. Danke für deinen Geist, Herr. Das Wunder, du wohnst in mir, kann ich nicht verstehen, aber glauben, vertrauen, dass es so ist, dass du mein Leben mit dir teilst, dass ich dein Leben mit dir teilen darf. Danke dafür. Danke, bist du in vollem Maß da. Deine Kraft. Dein Wille, dein Reich. Wir beten dich an von ganzem Herzen für diese wunderbare Gabe deines Geistes, der heute noch wirkt, in den Menschen, die an dich glauben, aber auch in den Menschen, die noch an dich glauben werden, die du jetzt rufst, gerade auch die Menschen, die in unserem Umfeld wohnen. Wir bringen sie dir. Danke, hast du die größte Retterliebe, dass Menschen dich erkennen und das neue Leben durch den Geist empfangen, das ewige Leben. Danke, Vater. Amen.